Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 5. Juni auf Rabe. Heute geht es bei uns um Geschichten von Landfrauen, Lieblingsliedern und einer Urgroßmutter. Zuerst:
Es gibt rund 35.000 Frauen in der Schweiz, die wirklich auf den Höfen arbeiten. Und davon gut 3/4 arbeiten ohne Lohn.
Bäuerin ist ein angesehener Beruf in der Schweiz. Die Arbeitsbedingungen jedoch meist absolut miserabel. In unserem heutigen Beitrag der Serie zum Frauenstreik am 14. Juni übergeben wir der ehemals höchsten Bäuerin der Schweiz, Christine Bühler, das Wort. Danach hören wir die Asian Dub Foundation. Das ist ein Lieblingssong des Antirassismusaktivisten Rohit Jain. Er und eine Gruppe von Menschen laden ein zum tiefsinnigen Plaudern über die Geschichten hinter diesen Lieblingsliedern an der ersten Yabani-Jukebox im Berner Toschow-Theater. Und dann erzählt uns auch noch der Historiker Benedikt Meyer eine spannende Geschichte.
Dazu kam es, weil mich die Geschichte meiner Urgroßmutter eigentlich schon immer fasziniert hat. Und das wiederum hat mit einer Kassette zu tun.
Ein altes Radiointerview führte dazu, dass Historiker und Autor Benedikt Meyer die Geschichte seiner Urgroßmutter zu recherchieren begann. Herausgekommen ist dabei Nach Ohio, ein Historienroman, und über den sprechen wir am Schluss der Sendung. Am Mikrofon hört ihr Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Zehntausende Chinesinnen und Chinesen protestierten gestern in Hongkong zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers. Laut SRF nutzten sie die Gelegenheit dabei, auch für ihre demokratischen Rechte zu demonstrieren. Hongkong ist die einzige chinesische Stadt, in der Gedenkfeiern zum Tiananmen-Massaker zugelassen waren. Doch auch in dieser Stadt mit einem Sonderstatus steht die Demokratie unter Druck. Im Frühling 1989 gingen in der Volksrepublik China Tausende von Menschen auf die Straße und forderten eine Demokratisierung des Landes. In der Hauptstadt Peking versammelten sie sich während vielen Tagen auf dem zentralen Platz des himmlischen Friedens Tiananmen. Zuerst waren es vor allem Studierende, mit der Zeit schlossen sich auch Arbeiterinnen und Arbeiter der Demokratiebewegung an. Im Juni vor 30 Jahren ging dann die Armee gegen die Protestierenden vor. Dabei kamen Tausende von Menschen ums Leben oder wurden in Gefängnisse gesteckt. Der Schweizerische Bauernverband propagiert bei seinen Mitgliedern, auf 4 bestimmte Wirkstoffe in Pestiziden zu verzichten. Es sind 4 Stoffe, die in Pflanzenschutzmitteln häufig vorkommen und im Grundwasser nachgewiesen werden können. Der Bauernverband teilt mit, er sei sich seiner Verantwortung bewusst und arbeite daran, das Grundwasser möglichst sauber zu halten. Gleichzeitig schreibt er, die grössten Grundwasserverunreinigungen kämen nicht von der Landwirtschaft, sondern seien Rückstände von Arzneimitteln. Mit diversen Initiativen kämpfen im Moment verschiedene Umweltorganisationen und Private gegen synthetische Pflanzenschutzmittel und den starken Einsatz von Pestiziden in der Schweizer Landwirtschaft. Der Bauernverband wehrt sich gegen diese Initiativen. Auch der Ständerat will die EID an private Unternehmungen auslagern. Die elektronische Identitätskarte soll zu einem großen Teil von einem Konzern entwickelt werden, wie zum Beispiel der Post, der Swisscom oder einer Schweizer Grossbank. Das haben linke Parteien kritisiert, und in einer repräsentativen Umfrage, die vor 10 Tagen veröffentlicht wurde, hat auch die Mehrheit der Befragten Kritik daran geäußert, dass eine EID nicht vom Staat entwickelt werden soll. Wir haben im Info darüber berichtet. Trotz diesen Bedenken kommt das Vorhaben wohl durch, weil auch schon der Nationalrat der privatisierten EID zugestimmt hat. Sobald das Gesetz unter Dach und Fach ist, könnten Konsumentenschützerinnen und Netzaktivisten das Referendum ergreifen. Gestern trafen sich in Bern Mitglieder einer Partei, die bekannt ist für ihre Fremdenfeindlichkeit und ihre neoliberale Wirtschaftspolitik. Ihr Treffen fand provokativ in der Öffentlichkeit statt, nämlich auf dem Berner Waisenhausplatz, und wurde laut Zeuginnenaussagen von als Sonne verkleideten Tänzerinnen und Tänzern begleitet. Aufgebrachte Bürger und Bürgerinnen der Stadt Bern wollten dem Treiben ein Ende setzen und das Treffen mit Wasserballonen stoppen. Sie wurden jedoch laut Medienberichten in der Lokalpresse an diesem Vorhaben gehindert von einem massiven Polizeiaufgebot. Je heißer es ist, desto mehr träumen wir. Das haben Forschende der Universität Bern herausgefunden. Heute haben sie mitgeteilt, dass ihnen dabei ein Durchbruch in der Schlafforschung gelungen ist. Der Mensch wechselt beim Schlafen zwischen zwei Phasen, dem REM oder Traumschlaf und dem Non-REM-Schlaf. REM steht für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen. In der REM-Phase, wenn der Mensch träumt, ist die Hirnaktivität sehr groß. Wir können uns aber weder bewegen noch die Körperwärme regulieren. Im Non-REM-Schlaf, in dem wir nicht mehr träumen, kann der Mensch dann wieder die Körperwärme regulieren. Und das muss er oder sie, wenn es kalt ist. Laut den neuesten Erkenntnissen der Berner Forschenden bedeutet das, dass wenn der Körper die Wärme weniger regulieren muss, also wenn es warm ist, die REM-Phasen, also die Träume, zunehmen. Und das bringt uns nun zum Wetter. Morgen Donnerstag kühlt es merklich ab. Das Thermometer zeigt dann nur noch maximal 17 Grad. Die Sonne versteckt sich meist hinter einer dichten Wolkendecke und kommt nur ab und zu zum Vorschein. Übermorgen Freitag wird es wieder etwas wärmer, also über 20 Grad. Die Sonne zeigt sich dann wieder häufiger. Gleichzeitig steigt das Gewitterrisiko. Am Pfingstwochenende erwartet uns relativ warmes Wetter mit viel Sonne und Temperaturen knapp über 20 Grad.
Rabe Info.
Keinen Lohn, keine Sozialversicherung. Drei Viertel der Schweizer Bäuerinnen verdienen auf ihrem Hof keinen Rappen. Es gibt kein Gesetz, welches die Bauern verpflichtet, ihre Frauen anzustellen, ihnen einen Lohn zu zahlen oder sie zu versichern. Es gibt auch kein Gesetz, das besagt, dass die Bäuerinnen automatisch als selbstständig erwerbend gelten. Beides wäre möglich, wird aber selten getan. Stattdessen herrschen oft folgende Verhältnisse. Die Landwirtin arbeitet nach der Heirat auf dem Hof ihres Mannes und erhält dafür Kost und Logis. Kommt es zu einer Scheidung, ist die Bäuerin danach eine Frau ohne Eigentum, ohne Geld und ohne Arbeitslosenversicherung. Hinzu kommt, ihren Beruf kann sie auch nicht mehr ausüben. Darum geht es heute in unserer Infoserie zum Frauenstreik am 14. Juni. Noelle Grossenbacher hat mit Christine Bühler gesprochen, langjährige Präsidentin des Schweizerischen Landfrauen- und Bäuerinnenverbands.
Frau Bühler, viele Bäuerinnen erhalten keinen Lohn. Wie kann das sein, dass sie den ganzen Tag arbeiten, aber nichts verdienen?
Also das frage ich mich auch schon lange. Und deshalb sind wir sehr froh, dass das Bundesamt für Landwirtschaft das in der Vernehmlassung für die Agrarpolitik 22+ berücksichtigt hat, erstmals berücksichtigt hat, dass eine genügende soziale Absicherung für Frauen, die in der Landwirtschaft tätig sind, vorgesehen ist.
Wie weit sind wir denn bei der Gesetzgebung?
Also da sind wir noch gar nirgends, also bis jetzt existiert gar nichts. Aber es ist jetzt vorgesehen und ich bin guter Dinge, dass eine soziale Absicherung, die ja auf einem definierten Lohn basieren muss, so ist unser System in der Schweiz, dass das wirklich auch berücksichtigt wird. Wenn das nicht abgeschlossen wird, können die Direktzahlungen gekürzt werden. Es braucht einfach einen Druck, sonst geschieht leider nicht sehr viel.
Können Sie denn einschätzen, wie viele Bäuerinnen ungefähr keinen Lohn bekommen?
Also es ist so, das betrifft ja Ehefrauen von Landwirten. Ganz viele dieser Frauen, die arbeiten außerbetrieblich, aber es gibt auch rund 35.000 Frauen in der Schweiz, die wirklich auf den Höfen arbeiten, und davon sind gut 3/4 arbeiten ohne Lohn.
Und weshalb gilt die Bäuerin dann nicht als selbstständig erwerbend?
Ja, eben, sie könnte es auswählen, ihr System, aber sie muss es selber machen, sie muss es selber veranlassen, sie muss das selber mit ihrem Partner aushandeln, und das ist einfach schwierig, weil das dann als ein Misstrauensvotum gewertet wird vom Partner häufig, und deshalb braucht es einfach eine Verbindlichkeit, dass sie ein Modell auswählen müssen. Also entweder als selbstständiger Werbende sich deklarieren lassen oder aber, dass sie einen Lohn deklariert.
Wenn sie einen Lohn deklarieren will, dann muss der Ehemann sie anstellen, oder wie wird das gemacht?
Ja, genau. Das braucht also einen Anstellungsvertrag, aber das ist ja überhaupt nichts Außergewöhnliches. Das wird ja auch in vielen KMUs in der Schweiz wird das so gehandhabt. Und wie gesagt, es gibt auch Bauernbetriebe, die das so handhaben, weil wenn nichts abgemacht wird, also wenn man einfach als, man heiratet und dann zieht man auf den Hof und arbeitet mit, dann gilt man als nicht erwerbstätig und hat damit auch kein Anrecht auf eine Mutterschaftsversicherung. Und das ist doch sehr stoßend.
Sie sprechen es gerade an. Was passiert dann, wenn die Bäuerin schwanger ist?
Ja, dann passiert gar nichts. Sie bekommt nichts. Sie arbeitet, solange es geht, und dann so schnell es wieder geht nach der Geburt. Aber sie hat einfach keine Unterstützung. Und das geht einfach heute nicht mehr.
Weshalb versichern die Bauern denn ihre Frauen nicht sowieso?
Ja, das, ich weiß es auch nicht. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Es ist halt einfach, es war immer so und es ist ja immer gegangen. Und weshalb sollten wir etwas ändern? Das ist so die Stimmen, die ich höre. Und vor allem sind es keine guten Argumente, um wirklich tüchtige, junge, gut ausgebildete Frauen für die Landwirtschaft zu interessieren.
Sie selbst haben ja auch einen Hof mit Ihrem Mann. Darf ich Sie fragen, wie haben Sie das gelöst?
Wir haben das seit 2006, haben wir das so geregelt, dass wir unser Einkommen splitten. Wir machen 2 Steuererklärungen, eine auf Jean-Pierre und eine auf Christine, und dort wird das Einkommen geteilt. Eben, ich bin als selbstständiger Werbende deklariert.
Wenn es nun zu einer Scheidung kommt, wie sieht es dann aus für die Frau?
Scheidung, das ist ja immer eine ganz, ganz leidige Geschichte, und das nicht nur in der Landwirtschaft und auch außerhalb der Landwirtschaft beinhaltet das ein Armutsrisiko. Aber der ganz große Unterschied zu KMUs, wo wir ja sehr uns auch immer wieder vergleichen oder vergleichen lassen müssen, gibt es einen großen Unterschied. Der Landwirtschaftsbetrieb, also der Grundbesitz, der unterliegt dem bäuerlichen Bodenrecht. Und das bäuerliche Bodenrecht sieht vor, dass der Landwirtschaftsbetrieb als Eigengut dieses Partners gilt, der den Betrieb aus seiner Familie kaufen konnte. Das bäuerliche Bodenrecht sieht eine Privilegierung vor. Wenn Sie den Landwirtschaftsbetrieb selber bewirtschaften, können Sie ihn zum Ertragswert erwerben von der Familie. Und wenn dann jetzt, ja, wie das der Normalfall ist, die Frau hat eingeheiratet, der Betrieb kommt aus der Familie des Mannes, dann gilt der Landwirtschaftsbetrieb als Eigengut vom Manne und muss nicht geteilt werden. Also es ist so, die Frau kann so lange und so viel gearbeitet haben, wie sie wollte, ihr gehört gar nichts.
Also ihr gehört nichts, sie hat auch keine Rente, wenn sie nicht versichert war.
Ja, genau. Also sie hat einfach eine minimale AHV, aber da wissen Sie ja selber auch, dass davon niemand leben kann.
Hat denn eine Bäuerin überhaupt eine Chance, wieder als Landwirtin zu arbeiten, wenn sie nicht mehr verheiratet ist?
Das ist sehr schwierig. Das ist wirklich ein großes Problem. Das betrifft Bäuerinnen, aber das betrifft ja auch andere Frauen in Scheidung. Also wenn sie dann vielleicht einige Jahre nur noch in einer kleinen Anstellung gearbeitet hat, hat sie immer Mühe, wieder Fuß im Beruf zu fassen. Und eine Bäuerin stellt eigentlich niemand an. diesen Job in diesem Sinne gibt es eigentlich gar nicht, wenn sie nicht verheiratet sind. Sie können als landwirtschaftliche Mitarbeiterin, aber da haben sie sehr schlechte Karten, weil sie ja vielleicht dann keinen Fähigkeitsausweis als Landwirt haben.
Empfehlen Sie denn den Bäuerinnen am 14. Juni zu streiken?
Absolut. Die Frauensolidarität, die ist ganz, ganz wichtig. Und zwar für alle Frauen, seien sie jetzt gut verdienend oder weniger gut verdienend. Es braucht eine Solidarität.
Rabe Info.
Die Japani Jukebox ist eine neue Musik- und Diskussionsveranstaltung. Zum ersten Mal laden die Kultur- und Antirassismusaktivisten Rohit Jain und Uğur Gültekin zu dieser Veranstaltung ein. Nächsten Freitag im Tosho-Theater in der Berner Reitschule. Der Berner Sozialanthropologe Rohit Jain hat indische Wurzeln, der Zürcher Moderator und Rapper Uğur Gültekin hat türkisch-kurdische Wurzeln und auch alle geladenen Gäste verbindet die Tatsache, dass sie über verschiedene kulturelle Wurzeln verfügen. Darüber habe ich mit Rohit Jain gesprochen und wir haben dabei die Japani Jukebox ausprobiert. Rohit Jain, Sie veranstalten gemeinsam mit Uğur Gültekin eine Japani Jukebox im Tosho-Theater in der Berner Reitschule. Was müssen wir uns darunter verstehen?
Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das. Man sitzt im Wohnzimmer, hört Musik, man erzählt Geschichten, man ist an einem Familienfest und die Musik, die man hört, ist immer verbunden mit Geschichten. Und wir wollen dieses Gefühl von Erinnerung und Utopie auf die Bühne holen und insbesondere auch im Zusammenhang mit Migration und Globalisierung, weil ich glaube, Musik ist etwas sehr Globales, von Reggae über Bollywood, über Canzoni, das mischt sich, wir kennen das, aber nur zu oft kennen wir die Geschichten dahinter nicht. Die biografischen, die historischen, die politischen. Wir wollen diese Mischung aus Politik und Unterhaltung und Reflexion zusammenbringen.
Man hat ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Musik aus aller Welt ist hier total willkommen. Man findet es toll, man findet es hip, zu Musik aus dem Balkan zu tanzen, um Bollywood-Songs zu hören. Aber dann die Menschen aus dem Balkan oder die Menschen aus Indien, die will man dann lieber nicht dazu haben. Ist das Projekt, das Sie jetzt machen, Rohit Jain, auch ein bisschen damit verbunden, diese Haltung zu durchsprechen?
Ja, auf jeden Fall. Es aber hat überhaupt nicht aber kopfig angefangen von der Analyse her, sondern einfach von diesem Gefühl, dass das komisch ist. Oder wenn einerseits Uğur hat viel Hip-Hop gemacht, Hip-Hop gearbeitet, aber er hat auch viel kurdische Musik gehört, aber darüber hat er nie etwas erzählt. Nur unter uns haben wir begonnen, über diese Dinge zu sprechen. Und wir fanden einfach, es ist wichtig, dass man sich selber repräsentieren kann. Es geht darum, diesen öffentlichen Raum auch sich zu holen, weil geschenkt kriegt man ihn nicht. Und man kann das politisch machen, man kann das kulturell machen. Aber es ist wichtig, dass diese Musik nicht nur angeeignet wird oder konsumiert wird in der Öffentlichkeit, sondern dass wirklich auch die politischen Rechte und Geschichten dahinter auch Teil der Öffentlichkeit werden. Weil nur dann können wir uns alle in einer Migrationsgesellschaft zu Hause fühlen.
Rohit Jain, machen wir doch eine kleine Japani-Jukebox. Haben Sie was mitgebracht?
Ein Lied oder eher eine Band, die mich geprägt hat, ist der Asian Dub Foundation. Und da habe ich den Song Free Satpal Ram mitgebracht.
Free Satpal Ram von Asian Dub Foundation hören wir jetzt im Hintergrund noch ein bisschen. Das hat Rohit Jain ausgewählt für diese Japani Jukebox. Warum gerade dieses Lied?
Es ist ein musikalisch-politischer Ausdruck, den ich hier aufgewachsen bin, als Jugendlicher, als Kind. indischer Eltern, das kannte ich nicht. Und das erste Mal, als ich Asian Dub Foundation hörte, fand ich es gar nicht so toll. Ich fand, ja, es muss ja nicht, ich muss es ja nicht mögen, nur weil es indisch ist. Das war ein Paleo-Festival. Aber als ich dann immer mehr begriffen habe, was der Hintergrund dieser Geschichte war, da hat es mich zu packen begonnen. Also diese südasiatischen Migrantinnen und Migranten, die geholt wurden, um England wieder aufzubauen nach dem Zweiten Weltkrieg, aber gleichzeitig extrem rassistisch behandelt wurden, extrem viel Gewalt erfahren haben. Pucky-Bashing, das war so ein Hobby für die weißen Kids. Und Satpal Ram ist eben genauso ein Opfer eines solchen Rassismus, weil er war in einer Curry- oder Kebab-Bude mit seinen Freunden. Sie haben über Musik gesprochen, glaube ich, das war die Story. Und dann wurde er angegriffen, also hat sich verteidigt. Und sein Gegner ist dann verstorben. Das wurde dann extrem auch in gerichtlich weitergezogen. Es war extrem rassistisch. Und da hat sich eben Widerstand entwickelt. Und dass eben dann Jugendliche aus der gleichen Community zusammen mit anderen wirklich dann das musikalisch aufgreifen, das fand ich wirklich so wirklich beeindruckend. Das kannte ich hier nicht.
Roy Chain, Sie haben noch etwas anderes mitgebracht, auch migrantisch südostasiatische Wurzeln, nämlich MIA. Warum etwas von MIA?
Ja, es ist so, das ist ein bisschen eine neue Generation, schon Asian Dub Foundation, die haben Musik gemischt aus der Karibik, den Dub mit dem Indischen und so weiter. MIA geht einfach noch eine Stufe weiter. Sie hat diesen politischen Anspruch und dieses Interesse an neuen Beats, afrikanischen Beats, lateinamerikanischen Beats, und sie hat das wirklich selbst auf der Straße entwickelt, und das hat mich sehr beeindruckt, und ich mag sie auch, weil ich habe zwei Töchter, und es ist einfach cool, solche Vorbilder auch vermitteln zu können.
MIA Sun Showers, ein Stück, das Roy Chain mitgebracht hat. Er organisiert zusammen mit Ur Gültekin die Yabani Jukebox, wo Leute ihre Musik mitbringen und dann daraus sich Gespräche entwickeln. Für was steht eigentlich Yabani?
Guter Punkt, das ist auf Türkisch, so ich es verstanden habe, heißt das wild, fremd, ausländisch, Ausländer. Wird es ein bisschen abschätzig verwendet, wir kehren das um, sagen, hey, es kommen unsere Stories, unsere Sounds, unsere Geschichten auf die Bühne, und es ist klar, dass es nicht ausschließen, das ist auch eine ironische Angelegenheit, aber ich glaube, es ist wichtig, man wird ständig gefragt, woher kommst du, woher kommst du? Einerseits zu sagen, ja, wir sind von hier, wir sind stolz drauf, und gleichzeitig stolz zu sein auf, woher man wirklich kommt. Also das gleichzeitig hier und dort zu sein, das soll dieses Yabani Jukebox machen.
Wer kommt dann noch mit? Wer sitzt dann noch mit euch auf der Bühne Freitag?
Wir haben super Gäste. Wir haben Jasmina Serraj, sie ist Musikerin und Produzentin aus Bern. Anna Radanovic, sie arbeitet bei Baba News, einem migrantischen Online-Zeitungsprojekt. Tama Wakisen, viele kennen sie vielleicht noch von Choice, auch Journalistin, Moderatorin. Und Halua Pinto de Magalhães, der Stadtrat war in Bern, und es wird ausgelost. Wir haben ein kleines Lotto-Säckli, das Publikum hat ein Nümmerli, und bei Losglück seid ihr auch auf der Bühne, spielt euren Song und erzählt eure Story.
Und das könnt ihr diesen Freitag um 20.30 Uhr. Dann findet die erste Yabani Jukebox im Tosho-Theater in der Berner Reitschule statt. Eine längere Version der Yabani Jukebox von Rohit Chain und mir gibt es exklusiv auf info.rabe.ch.
Rabe Info. Kultur.
Viele Menschen wissen nur wenig über ihre eigene Urgroßmutter, also über die Mutter der Mutter der Mutter. Außer sie begeben sich auf Spurensuche. Und genau das hat der in Bern wohnhafte Historiker und Autor Benedikt Meyer getan. Herausgekommen ist dabei das Buch «Nach Ohio». In diesem historischen Roman erzählt Benedikt Meyer das Leben seiner Urgroßmutter Stephanie Cordelier nach. Eine mutige Frau war sie, diese Stéphanie Gordelier, wanderte sie doch 1891 gerade mal 19-jährig alleine in die USA aus. Wie es dazu kam, dass Benedikt Meyer das Leben seiner Urgroßmutter zu recherchieren begann, erzählt er Gisela Feutz beim Besuch im Rabe-Studio.
Ja, dazu kam es, weil mich die Geschichte meiner Urgroßmutter eigentlich schon immer fasziniert hat. Und das wiederum hat mit einer Kassette zu tun. Mit einer Radiosendung von 1965. Damals hat die schon sehr, sehr betagte Stéphanie, eben meine Urgroßmutter, am Radio von ihrer Reise berichtet. Und ich bin dann aufgewachsen eben mit einer Aufnahme dieser Sendung, wo am Anfang so ein kurzes Interview mit ihr stattgefunden hat und dann ihre Geschichte erzählt wurde. Und ich fand das immer wahnsinnig spannend, was sie da alles erlebt hat. Wollte es aber auch noch sehr viel genauer wissen und so habe ich mich dann selber auf Recherche und Spurensuche gemacht.
Stéphanie Gordelier heißt deine Urgroßmutter. Sie hat in einfachen Verhältnissen gewohnt, gearbeitet in der Nähe von Basel. Ich stelle mir das nicht ganz einfach vor, da an Unterlagen heranzukommen, weil es ist das Ende des 19. Jahrhunderts. Also nicht jedes einfache Leben ist ja dokumentiert.
Überhaupt nicht. Das große Glück bei Stéphanie ist, dass sie selbst einen Bericht geschrieben hat über ihr Leben, beziehungsweise vor allem ihre Jugend, ihr Aufwachsen da in diesem Oberwil und dann die Reise und ihre Zeit in Amerika.
Das ist ja das Außergewöhnliche an ihr. Als 19-Jährige besteigt sie ein Schiff und fährt alleine in diese USA. Warum?
Ja, es sind verschiedene Gründe. Sie will vor allem wegkommen von zu Hause. Ihre Familiensituation ist nicht ganz einfach. Sie ist der Grund, warum ihre Eltern heiraten mussten. Das heißt, es ist ein Kind, das unabsichtlich passiert ist. Und die Eltern mussten dann heiraten und das war keine glückliche Ehe. Der Vater hatte ein schweres Alkoholproblem. Die Mutter hat sich in die Religion geflüchtet und Stéphanie flüchtete sich in Schwärmereien und Träume übers Auswandern. Sie dachte sich, in Amerika, dort ist alles besser und mit 19 Jahren ging sie dann tatsächlich dahin.
Du hast ja eine Menge von historischen Fakten in deine Geschichte hereingepackt. Du gibst ein sehr schönes Bild von der damaligen Zeit, von damaligen Gesellschaftsschichten. Gleichzeitig erzählst du diese Geschichte von Stéphanie, von ihren Eltern. Wie viel ist Fakt, wie viel ist Fiktion?
Mir gefällt so diese Zweiteilung nicht in Fakt und Fiktion. Es gibt noch Raum dazwischen. Es ist nicht so schwarz-weiß. Es gibt noch die Spekulation. Und mit der habe ich sehr oft gearbeitet. Also ich weiß, sehr viel weiß ich wirklich genau. Und dann gibt's wieder Dinge, wo ich einfach mir plausible Szenarien ausgemalt habe. Wie könnte das jetzt gewesen sein? Und dann irgendwann sagen musste, okay, und für den Roman, für dieses Buch war es jetzt einfach so.
Du hast zusätzlich zu den Spekulationen und zu den historischen Fakten ja auch noch die Entstehungsgeschichte des Buches mit einfließen lassen. Also du beschreibst, wie du selber nach Amerika gefahren bist, dich dort auf Recherche begeben hast. Warum? Warum ist dieser Aspekt auch im Buch drin?
Also die einfache Antwort ist, weil es der Verlag so wollte. Der Verlag fand, ja, das ist doch auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Erzähl das doch gleich mit. Und mir persönlich gefällt das auch sehr gut. So hat man wirklich so zwei Reisen. Man sieht auch den Kontrast zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und ich kann natürlich auch als Erzähler, als Historiker dann und wann noch zusätzliche Informationen einfließen lassen. Ich finde, es gibt am Schluss so eine ganz gute Mischung.
Du bist mit dem Schiff nach Amerika gefahren, hattest dein Velo im Gepäck und bist dann die Lebensstationen von Stéphanie abgefahren. Ich nehme an, da gab es auch das eine oder andere Abenteuer.
Ja, ich habe verschiedene Abenteuer dort erlebt. Ich habe viele, viele Leute kennengelernt. Es ist einfach fantastisch, wenn man in den USA mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann ist man so seltsam, dass man, sobald man irgendwie seine Geschichte in einer Bar erzählt, abends bezahlt man keine Drinks mehr, dann ist man eingeladen. Und also man lernt wirklich sehr leicht Leute kennen, die einem auch sehr gerne weiterhelfen, wo sie können. Vor allem, weil ja auch die Amerikaner diese riesige Faszination für ihre Vorfahren haben. Alle wollen wissen, wo sie herkommen und manche gehen dann nach Europa und durchforsten die Archive und belästigen die Archivare. Und dass jetzt mal ein Europäer nach Amerika kommt und dort nach seinen Wurzeln sucht, das ist natürlich eine lustige Verdrehung und da haben sie eine Riesenfreude dran.
Diese Stephanie Gordelier, du hast dich ja intensiv mit deiner Urgroßmutter auseinandergesetzt. Wenn du sie charakterisieren müsstest, was war das für ein Mensch?
Ja, sie war sicher eine sehr, sehr mutige junge Frau. Sie war vermutlich am Anfang eher schüchtern. Sie war sicher kein lautes Kind, sondern eben ein Kind, das sehr wirklich funktionieren musste, das sehr anständig war, das eben nicht groß auffiel, aber eben einen sehr klaren Willen hatte, wo sie hin wollte. Und diesen Willen, den hat sie dann auch durchgesetzt und das hat mich dann auch sehr, sehr beeindruckt. Ihre Geschichte ist so ein Stück weit eine Emanzipationsgeschichte. Es ist eben, wird am Anfang eigentlich sehr stark über sie bestimmt und es ist klar, sie muss das und das und das und das alles machen, weil einfach die Familiensituation so ist. Und am Schluss des Buches ist sie eigentlich die entscheidet, wo es lang geht und was sie tun will und was nicht.
Benedikt Meyer sprach hier über seinen Historienroman «Nach Ohio». Er ist heute Abend zu Gast beim Lesesessel im Berner Kulturlokal «Ono». Alle weiteren Infos gibt es wie immer auf unserer Webseite info.rabe.ch. Dort gibt es auch einen Link zu unserem längeren Online-Beitrag über Schweizer Auswanderer und Auswandererinnen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 5. Juni auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendung gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Alle Beiträge zum Frauenstreik am 14. Juni gibt es unter www.radiofrauenstreik.ch, ebenfalls zum Nachhören. Das nächste aktuelle Info hört ihr morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über 50 Jahre Stonewall und die bewegende Geschichte der LGBTIQ-Bewegung. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noel Grossenbacher und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.